Liebe Reisenden, bevor das Kopfkino um die Welt startet, wollen wir euch unseren heutigen Partner vorstellen.
Vielen Dank, liebe Chefin. Was wären wir bloß ohne dich?
Jochen, willst du das wirklich wissen?
Nee, ehrlich gesagt auf keinen Fall.
Gut. Deshalb alle Augen und Ohren zur Allianz Lebensversicherung. Die präsentiert die heutige Podcast-Folge.
Lebensversicherung klingt ja jetzt im ersten Moment etwas oldschoolig.
Aber genau du, Jochen, müsstest wissen, an Oldschool kann vieles sehr gut sein, ne?
Okay.
Die Allianz Lebensversicherung ist aber gar nicht Oldschool, denn sie entwickelt ihre Produkte in Sachen Altersvorsorge immer weiter und setzt sich für die Zukunft ein, und zwar für deine. Denn wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, ist die Allianz für dich da. Und dabei bietet sie dir Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Dabei hast du die Wahl, wie du Renditechancen und Sicherheit gewichten möchtest. Und was besonders toll ist, die Allianz investiert in viele Nachhaltigkeitsprojekte, wie zum Beispiel in erneuerbare Energien und den öffentlichen Nahverkehr. Ziel ist es, bis 2050 die Kapitalanlage komplett klimaneutral aufzustellen. Und übrigens, bei vielen Altersvorsorgeprodukten hast du bei Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit einige Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch individuelle Zuzahlungs- oder Entnahmemöglichkeiten oder indem du den Rentenbeginn flexibel festlegen kannst.
Eine Allianz Lebensversicherung, die stabil und zuverlässig ist und dazu starke Renditechancen und Flexibilität bietet. Klingt sehr gut. Wie geht man das jetzt am besten an?
Am besten einfach erstmal beraten lassen. Und weitere Informationen zur Lebensversicherung der Allianz findet ihr auf www.allianz.de/deine-zukunft.
Vielen Dank, liebe Chefin, für die Infos und die Tipps.
Gerne, Jochen.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann, das bist du, Jochen.
Und Michael Dietz, das bist du, wenn ich dich erinnern darf.
Schön, dass wir das schon mal angeordnet haben. Ja. Wir zwei Jungen sitzen am offenen Fenster, genießen noch so ein bisschen Wärme des Spätsommers im September 2020 und sind mit dem Kopf gleich ganz, ganz woanders. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil das ist wieder so eine ganz besondere Folge heute. Mhm. Weil Jochen Schliemann ja auch so ein besonderer Reisetyp ist. Der macht sich ja vorher nicht irgendwie zu viele Gedanken, sondern hat irgendwie was, was er sehen möchte. Manchmal bewegt es und lebt es auch, was er sehen möchte. In diesem Fall sind es Gorillas. Und das hat Jochen nach Ruanda geführt. Du stehst so ein bisschen auf Affen, ne?
Ja, ich stehe auf Primaten, Michael.
Ja. Also, danke, Jochen, ja, ich habe es verstanden, ich gehe aber nicht drauf ein.
Ja, voll. Wir hatten ja auf unserer allerersten Tour, war ja auch das Thema auch Borneo, da habe ich auch über Orang-Utans erzählt, ja. Auch ganz tolle Affen. Und ja, also Gorillas war ein Kindheitstraum von mir. Und wenn ich tease einfach mal kurz an, was uns so grob erwartet.
Ja, irgendwie. Ja.
Es wird, das kann ich dir schon mal versprechen, relativ emotional für meine Verhältnisse, weil ich mir tatsächlich auf diese Reise einen Kindheitstraum erfüllt habe. Wir treffen, finde ich, eins, der fliegt gerade ein Flugzeug vorbei.
Interessant. Ich glaube, es ist ein Hubschrauber.
Ach so, ein Hubschrauber. Okay, ja. da kann ich nicht differenzieren, das schaffe ich nicht.
Das ist ein Hubschrauber, ist das mit so einem Ding auf dem Kopf, weißt du, so ein Propeller wie Carlsen auf dem Dach, das ist Hubschrauber.
Und wenn es in der Luft steht und Flugzeug ist, ist es schlecht.
Ja, das haben wir das geklärt.
Ja. Wir treffen eins der schönsten, seltensten, bedrohtesten und faszinierendsten Wesen der Welt. Also jetzt nicht dich, sondern halt den Berggorilla. Trip of a Lifetime. Also ich werde das niemals vergessen. Niemand wird, dass er das jemals gemacht hat. Und die Regel ist, man fragt sich oft davor, warum mache ich das? Denn es kostet einiges. Also nicht nur an Kohle, also nicht nur an Geld, auch Aufwand, Willen. Man muss das wirklich wollen. Das passiert einem nicht. Da läuft man nicht dran vorbei. Aber wenn ich noch 3 Tage auf diesem Planeten zu reisen hätte, ich glaube, ich würde immer noch einen dahin machen. Weil es einfach so weit oben auf meiner Liste ist.
Ja.
Und eine der Wildernis der Tiererfahrung ist, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Ich glaube, das kann man neutral sagen. Und wenn man da noch einen Bezug hat zu Tieren und Natur gerne mag, dann ist es der Wahnsinn. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich halt irgendwie nach Jahren der Vorfreude und Monaten der Vorplanung, irgendwann saß ich halt Auge in Auge, um darauf hinzuteasen, mit einem Silberrücken.
Wow.
Und da kommen wir hin. Da bewegen wir uns heute hin. Einerseits ist es ein Trip, der dir sehr viele Tipps geben wird, wenn du das mal machen wirst. Aber andererseits versuche ich halt, die Geschichte auch so zu erzählen, dass die Leute mitkommen können, die das vielleicht nicht schaffen oder auch gar nicht wollen, dass man im Kopf das einmal so abreißt, was das bedeutet, das vorzuplanen und den Weg dahin, diesen Tag zu erleben, wenn man wirklich zu den letzten Berggorillas reist. Es gibt halt allerhöchstens, es gibt verschiedene Zahlen, noch 1000 Tiere davon, die sind extrem bedroht. Und die leben in Ostafrika im Grenzgebiet zwischen der Demokratischen Republik Kongo, Uganda und Ruanda. Und Es wird wahnsinnig. Also es wird, für mich ist das eine besondere Folge, eine sehr spannende Folge und eine Folge, die, glaube ich, jedem so ein bisschen was mitgeben kann. Sei es jetzt ganz konkrete Tipps, wie man wirklich so einen ganz bizarren Trip so angeht, den es nur einmal auf der Welt gibt, aber halt auch wirklich viel Kopfkino, weil was da passiert ist, das habe ich bis heute im positivsten Sinne nicht verarbeitet.
Ja. Wow, es wird deep, emotional, vielleicht auch ein bisschen lustig. Also ich stelle mir das auch lustig vor, wenn du so durch diesen Dschungel da, der Kraxelhuber, diesmal in so einem Bergdschungel und dann der Silberrücken. Gibt es davon Bilder?
Ja, es gibt Bilder. Ich werde auch ein paar auf die Kanäle stellen.
Ah.
Man ist in Situationen, wo man wirklich die Kamera vergisst und sie dann auch nicht nehmen will. Man will das teilweise gar nicht durch eine Linse sehen, was da abgeht. Also was man da dann wirklich, das ist ja Realität.
Ja, ich will auch nicht durch deine Linse gucken. Gibt es ein Bild von weiter weg, wo man dich und den Affen sieht?
Tatsächlich höchstens eins, und das habe ich habe jetzt mir die Bilder auf dem Rechner nochmal angeguckt in der Vorbereitung, da habe ich es nicht drauf, weil ich mich so hässlich finde gegenüber diesem Tier, dass ich es tatsächlich gelöscht habe. Aber ich habe jetzt.
Aber du bist jetzt 40 Jahre alt auf diesem Planeten, du hast dich doch dran an dich gewöhnt.
Ja, für mich ist es immer noch schwierig, gerade wenn halt das schönste Lebewesen der Welt neben mir sitzt. Mm. Und das war wirklich, es gab, gerne. Es ist,
hier Primat.
Ja, aber es gibt wirklich, es war wirklich so. Ich saß da und dann haben auch so, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt so kleine Gruppen, mit denen man da hingeht. Und viele haben dann auch ein Foto mit sich und den Affen gemacht und es wirkte irgendwie pathetisch in dem Moment.
Okay.
Ich weiß, dass ich eins habe. Ich spreche mich davon nicht frei. Okay. Aber ich wollte es nie sehen. Aber ich gucke halt trotzdem mal auf Festplatten und so, weil ich jetzt, wo wir den Podcast machen und ich das erzählen kann, natürlich weiß, dass vor allen Dingen du sehen willst, wie beknackt ich damals aussah.
Ich glaube, ich bin da nicht alleine. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die uns hören, die das sehen möchten. Also ich glaube, der Aufwand, nochmal auf den alten Festplatten zu gucken, und das ist ja noch gar nicht so lange her, du warst ja nicht in den 70er oder 60er Jahren da. Vor 5 Jahren da. Und da wären wir sehr gespannt auf deine Bilder, die dann auf Instagram und Facebook für euch da sind. Folgt uns da gerne. Also auf Instagram läuft das schon ganz gut. Folgt uns aber auch gerne auf Facebook. Manchmal machen wir auf Facebook auch nochmal Sonderaktionen. Sind ja unterschiedliche soziale Kanäle. Folgt uns gerne auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich nicht nur da abonnieren, sondern auch bewerten. Kann man zum Beispiel bei Facebook. Wir freuen uns sehr über Sterne. 5 Sterne haben wir bekommen von Remhag bei der Podcast-App von iTunes. Mhm. Und 18. September 2020 wird da geschrieben, Südtirol 2020 steht drüber. Mhm. Das war da die aktuelle Folge. Hier Kraxelhuber. Ja. Unser Jochen entdeckt die Berge, entdeckt die Mitte Europas, ist davon ganz begeistert. Und Remhag schreibt dazu, das finde ich erst sehr lustig, also ich muss zugeben, dass ich euren Podcast nur höre, weil ich Ärztefan bin.
Ah, ja.
Und die Folge mit Farin Urlaub war mein Einstieg. Wir haben ja dieses im März 2020 dieses tolle Gespräch, dieses tolle Treffen mit Farin Urlaub gehabt. Und Remhag schreibt dann weiter: Gestern habe ich die Folge über Südtirol gehört und möchte sofort losfahren. Diese Begeisterung, diese Anschaulichkeit, tolle Berichte, bin nur begeistert, obwohl ich es nur zum Einschlafen hören wollte. Ich habe bis zum Schluss gehört und freue mich auf die Folgen, die ich noch nicht gehört habe. Vielen, vielen Dank, Remhag. Wir sagen auch vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Für die warmen, für die netten Worte. Egal, wie ihr zu uns kommt, ob ihr zu uns kommt als Ärztefan oder weil irgendjemand gesagt hat, hey, das müsst ihr mal hören. Wir nehmen euch alle.
Wir sind da nicht so. Also wir lassen euch nur einfach nicht mehr gehen.
Ja.
Das ist ein bisschen das Problem für euch. Aber
ihr müsst bei uns bleiben.
Ja. Wen wir auch nie wieder gehen lassen wollen, ist Geo-Saison.
Stimmt. Geo-Saison, da sind wir ja der Stimmwechsel, also die letzte Seite der Geo-Saison. Da seht ihr so eine Zeichnung, so ein Gemälde, so ein Porträt von uns beiden. Und in der aktuellen hat Jochen geschrieben, Hochkultur, ne? Hochkultur unter diesem Titel Galaktische Pinkelpause, da weiß man sofort, das hat bestimmt Jochen Schliemann geschrieben. nein, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte auf der letzten Seite. Ansonsten, tolles Heft, es geht um den Herbst. Herbst 2020 ist aber, wenn ihr uns jetzt 2021 hört, funktioniert da auch, weil es geht in Regionen, das sind so Bestseller, das sind Evergreens, wie zum Beispiel, was ich total spannend finde, weil wir im Podcast auch vor ein paar Wochen in Heidelberg waren, Badens beste Ecken, also so von Weingütern bis Gasthöfe, super Natur. Baden ist ja so in Deutschland so ein bisschen wie Chile, ne? So, das ist ja kein breites Land, würdest du als Geograf sagen, ne? Ja, ja. Aber ein langes Land.
Ja, ein langes, ne?
Also
Land, ja.
die Strecke von Norden nach Süden, den Rhein runter, die ist super und das macht Baden halt so vielfältig. Und das geht ja runter bis zum Bodensee und im Norden geht's ja Richtung Neckar, geht's fast bis Frankfurt da hoch. Und Mannheim, Heidelberg, das ist ja nur so die Nordspitze. Und deshalb, das sind tolle Reportagen, sind viele Tipps. Viel Deutschland drin, ein Roadtrip mit dem Bulli. Mit dem Bulli in Deutschland unterwegs sein, ist toll. Und was mir sehr gut gefallen hat, weil wir natürlich im Podcast versuchen auch immer das Thema Nachhaltigkeit hochzuhalten. Und da gibt's ja in der Geo ja immer die Grünzone, nachhaltige Welt bereisen. Gerade wir Traveler sollten uns ja da immer mit auseinandersetzen. Und da ist ein großer Beitrag drin. Unter dem Motto, unter der Überschrift, wir müssen reden. Der Text kommt von der Kollegin Katja. Da geht's drum, zu gucken, was müssen wir denn in Sachen Klimawandel, menschgemachter Klimawandel, wie müssen wir uns auseinandersetzen, was wird sich beim Reisen ändern? Und das ist ganz spannend gemacht, weil es werden ganz viele Leute aus unterschiedlichen Branchen gefragt. Und da sind natürlich Leute dabei wie Klimaaktivisten, aber halt auch Leute von Airlines. Ich finde das journalistisch ganz ganz stark gemacht, weil jeder zu Wort kommt aus seiner Ecke und cool. Und jeder ja mit einer Idee oder mit einem Gedanken kommt, das Reisen besser, nachhaltiger zu machen. Und ich glaube, da wenn man das mal durchgelesen hat, bekommt man erstmal viele, viele Gedanken. Weiß aber auch, wir müssen noch weiter viel reden und kämpfen und das Thema immer hochhalten. Deshalb freuen wir uns, dass das auch in jeder Geo drin ist, auch im neuen Heft, im neuen Oktober 2020 Heft. Schöne Bilder, wie immer, schon das Cover vorne. Guck mal, ich halte es nochmal hoch.
Ja, ist ja geil, ne? Ja, paar zwei Kanufahrer drauf, die einen Fluss runterfahren, da hinten im Hintergrund ein Schloss. Ne?
Also es ist perfekt, um so ein bisschen Augenurlaub zu machen, Augenkino zu haben, tolles Magazin, toll gemacht. Und wir mittendrin, Grüße an die Kollegen von der Geo-Redaktion.
Ja, cool. Also genau das, dass man auch alle Facetten oder alle Seiten zu Wort kommen lässt. Ne? Mhm. Das ist immer der erste Schritt. Das ist nie einfach. Es gibt keine einfachen, klaren Antworten. Das haben wir in unserer Nachhaltigkeitsfolge auch gemacht. Nachhaltiges Reisen. Das war uns das immer das Wichtigste, dass wir gesagt haben, nicht Finger zeigen, bei sich selber anfangen. Und es gibt auch noch andere Meinungen und andere Perspektiven auf das Thema. Die Richtung ist ganz, ganz klar. Aber zuhören hilft.
Mhm. Ja, es gibt halt nur eine Richtung. Es muss was passieren. Natürlich. Also es muss irgendwas mit Wumms passieren. Und das ist natürlich, wenn man mal da, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, braucht es eine große politische Lösung. Deutschland, Europa, die Welt. Vielleicht muss Deutschland auch ein bisschen Vorbildcharakter haben, weil wir es uns leisten können, nachhaltiger zu sein, klimaneutraler zu sein. Vielleicht muss es auch schneller gehen. Weil da ist die Wissenschaft zu fast 100% eindeutig. Und klar, es gibt immer welche, die andere angebliche Erkenntnisse haben oder Sachen vielleicht anders sehen. Aber die breite Range der Wissenschaftler sagt, wir müssen was tun. Und auch wir Reisende müssen was tun. Es hilft nicht, wenn Leute, sag mal, aus unserer Blase dann mehr Fahrrad fahren und auch auf Reisen nichts mehr in Plastik verpacken, wenn sie was zu essen dabei haben. Sondern es braucht einfach große Schritte, auf die wir aus unterschiedlichen Richtungen zugehen müssen. Und ich glaube, das Wichtige, das, was du eben gesagt hast, dass wir im Gespräch bleiben und da nicht zu lange abwarten, halt wie auch immer nur schnelle Lösungen finden. Und wir Reisende können da natürlich Hashtag Zug fahren, Hashtag vor Ort sein, Hashtag Nachhaltigkeitsfolge von Reisen, Reisen der Podcast, haben wir viel zusammengefasst. Hört da gerne nochmal rein. Ich habe mir die Folge lustigerweise auch nochmal angehört. Das ist strange, sich selbst nochmal anzuhören. Ich habe selbst Sachen, die wir damals recherchiert haben, zusammengetragen haben und so uns ausgetauscht haben, hatte ich dann auch zwischendrin auch noch wieder vergessen. Also es ist immer gut, und das finde ich bei Geo dann auch gut, dass es diese Grünzone gibt, dass es immer da ist und man immer wieder neu auf Sachen hingewiesen wird und das auch weiterträgt und andere auch wieder vielleicht darauf hinweist, nicht mehr mal zu, mit dem Zeigefinger, weil ich glaube, das geht nach hinten los, sondern mit Reden, mit Überzeugen und Vorleben.
Ja, ja, ja. Zuhören, sowas.
Welt retten, und das heißt ja auch Tiere retten, und das, ich finde den Satz immer noch gut, das, was man kennt und was man lieben und schätzen gelernt hat, das will man auch mehr schützen. Und Jochen, du hast eins der fantastischsten Wesen auf diesem Planeten kennengelernt, und das braucht tatsächlich auch unseren Schutz, weil es braucht eine intakte Umwelt, es braucht einen intakten Lebensraum. Und da ist wahrscheinlich die Diskussion, wieso fährt man da überhaupt vielleicht sogar hin? Das kann man kritisieren, da kann man auch eine andere Meinung haben. Ich glaube ja, ich persönlich glaube ja, dass dadurch, dass es die Reisen gibt und Touristen gibt, gibt es überhaupt diese Nationalparks zum Teil. Und deshalb haben solche Tiere auch Schutzräume und Möglichkeiten und Leute, die sich auch drum kümmern.
Ja, das bringt es eigentlich ganz gut in dem Fall auf den Punkt, was die Berggorillas in Ostafrika angeht. Denn ich glaube tatsächlich auch, nun bin ich der schlauste Mensch der Welt, aber ich konnte mir mein eigenes Bild machen, habe mich daraus ein bisschen eingelesen. Ich glaube, ohne Tourismus wird es die vielleicht gar nicht mehr geben. Mhm. Ohne die Menschen wird es die wahrscheinlich sogar noch viel mehr geben, aber Menschen gibt es ja nun mal, das lässt sich schwierig verhindern. Und ohne Tourismus bestünde für viele Leute, die da die Macht und die Kraft und das Geld und die Power haben, diese Tiere zu beschützen, ohne den Tourismus bestünde überhaupt keine Notwendigkeit, das zu tun. Ne? Du weißt ja, das ist gerade für Menschen, die sich in der Macht bewegen, nicht alle Politiker, das möchte ich beim besten Willen nicht sagen, aber Leute, die Macht interessiert sind, interessieren sich vor allen Dingen für Sachen, die ihre Macht sichern oder halt Geld sichern, mit der sie ihre Macht sichern können. Und Gorillas bringen Geld, weil dieser traurige Umstand ist, dass es einfach nur noch sehr, sehr wenige gibt. Und die gibt's nur noch auf dieser Ecke dieser Erde. Da geht's schon los. Mhm. Und ich fange mal so an. Also ich war der Traum meiner Gorilla, mein Gorilla-Traum dort schon ganz, ganz lange an. Also ich war um das Millennium rum in Ostafrika mal. Ne? Also da waren wir beide sogar noch jung. Ich bin damals in so einer ganz räudigen, klassischen, ursprünglichen Reisen-Reisen-Mentalität von Kenia, also von Nairobi nach Kapstadt gereist mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
So. Stark. Ja.
Das grenzt fast an Dummheit, also weil ich alleine war. Also es war natürlich ein Trip of a Lifetime, aber es war jetzt genauso, wie du gesagt hast, da bin ich hingefahren und hätte vorher vielleicht doch nochmal eine Stunde länger nachdenken sollen.
vielleicht Informationen einholen.
Also ich wusste schon, also Visum und so brauchst du dann ja in dem Moment, aber also ich wusste auch wegen Malaria-Schutz Bescheid, aber was das so bedeutete, wir reden ja auch viel über das alleine reisen und dann so ein Hammer, also nach Nairobi zu reisen und da alleine zu sein, erstmal zwei Wochen, das war schon eine Ansage. So. Mhm. Auf jeden Fall habe ich da natürlich auf die billigste, möglichst, also für mich möglichst billigste Tour, weil ich einfach keine Kohle hatte, kein Geld hatte, habe ich versucht, halt ein paar Nationalparks abzuhaken und habe das dann auch gemacht, war in im Kenia-Teil der Serengeti, also im Masai Mara Park, bin dann runter nach Tansania gereist und alles immer in meinem Kopf wanderte sozusagen in meinem Geografendeutsch bleiben, der Blick auf der Karte immer nach links, nach Ruanda und nach Uganda. Weil ich wusste, dass da die Gorillas waren, die letzten Berggorillas. Und das war einfach immer, es gibt so Sachen, die kann man nicht erklären, warum sie in seinem Herzen so tief drin verbohrt sind. Die sind da. Und ich wollte damals da schon hin. Und es war damals noch schwieriger, also einfach ein bisschen risikoreicher, dorthin zu reisen in die Region. Vor allen Dingen war es teurer. Denn ich war halt auf dem Budget unterwegs.
Haben wir Pizza bestellt?
Ja, ich glaube auch. Ne, es hat irgendwie kurz geklingelt. Soll euch nicht stören. Ich war auf dem Budget unterwegs, also ich hatte nicht viel Geld. Und habe dann letztlich schweren Herzens irgendwann gesagt, aufgrund dieser ganzen gemischten Informationen und der Sachlage, von wegen Sicherheit, alleine reisen, war eh schon am Poller manchmal so mit meiner Psyche, warum soll ich mir jetzt noch so einen Eisenritt nach Ruanda oder Uganda geben, weil ich hätte mir nicht mal einen Flug leisten können. Und mir dann auch noch wahnsinnig viel Geld rausschütteln und dann halt mit dem Risiko, dass du die Dinger vielleicht gar nicht so richtig siehst, weil du bist hier immer noch in der Natur. Zu Details komme ich gleich.
Ja.
Es hat nicht funktioniert damals. Es hat mich nie verlassen und vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ich muss das jetzt machen, sonst mache ich das nicht.
Mhm.
Und dann saß ich da und habe gedacht, alter Schwede, in der Vorplanung, wie gesagt, die Details kommen jetzt alle so peu à peu raus. Kosten, Aufwand dahin und auch wirklich so auf dem Papier ist das nicht so ein richtig, denkst du so, was ist das für ein Deal, so was ich da für Geld reinstecke, was für Zeit ich mit den Tieren kriege. Und ich habe dann gesagt, hör auf. Es gibt ein Motto, es gibt so eine Band, die ich kenne, die heißt Butthole Surfers, das ist eine uralte Punkband.
Wie heißt die Band?
Butthole Surfers. Wir übersetzen das jetzt nicht, das ist eine uralte Punk-Hardcore-Band aus USA.
Ja.
Und die wurde tatsächlich mal von den Red Hot Chili Peppers zitiert in einem Song auf der Platte One Hot Minute, aber wir wollen nicht zu nerdig werden. Da hat Flea gesagt,
schon passiert.
Der Bassist von den Red Hot Chili Peppers hat die Butthole Surfers zitiert und hat gesagt, es ist besser, etwas zu bereuen, was man gemacht hat, als etwas zu bereuen, was man nicht gemacht hat. Und mit dem Spruch habe ich mir gedacht, fuck it, ich mach das jetzt. Ich gehe das jetzt an. Und dann geht die Vorplanung los. Denn selbst ich, der auch gerne mal irgendwie über den Planeten stolpert, irgendwie, muss diese Reise vorbereiten, weil es geht nicht anders. Der Besuch der Gorillas, der letzten Berggorillas auf diesem Planeten, ist extrem limitiert. Also du brauchst eine Gorilla-Permit, also eine Erlaubnis, diese Dinger zu sehen. Und die gibt es genau für einen Tag. Also das heißt, du sitzt hier von mir aus jetzt hier und sagst, ich möchte gerne Mai nächsten Jahres die Gorillas sehen. Dann musst du über eine Agentur, such dir eine gute aus, eine kleine, vielleicht irgendwie aber eine gute, eine Experten, es gibt Experten, leidenschaftliche Leute, die ihr im Netz findet. Such dir jemanden aus, der sich um diese Permit für dich kümmert, die sich da auskennen und sagen, so welches Datum geht. Und dann wurde bei mir gesagt, das weiß ich doch ganz genau, 23. September. Ich weiß nicht mehr welches Jahr, aber es war definitiv der 23. September. Und dann musst du diesen Tag einlochen. Und diese,
das heißt, mal ganz kurz, man muss das, also das ist auch so, wenn man sagt, ach, jetzt ist der 15. Mai, ich habe überraschend 3 Wochen frei, ich fliege mal da schnell runter, ich habe das Geld gerade. Gorillas gucken, so spontan geht das auch alles gar nicht.
Du kannst das probieren, also du kannst dann so eine Reiseagentur fragen, flieg da niemals hin, ohne diese Permit zu haben. Die Chance ist zu gering. Da gibt's auch nicht große Wartelisten oder wenn mal einer runterrutscht und mal gucken, das sind auch nicht gerade Orte, in die du dann bist, wo du jetzt eine Woche abhängen willst oder 2 Wochen unter einer Palme sitzt und dann wartest, bis jemand sagt, geht heute. Das läuft alles nicht so ab, du musst es vorher wissen. Und dass du es so kurz vorher weißt, halte ich persönlich für relativ unrealistisch. Das heißt, du musst vorplanen. Eine meiner großen Stärken. Nee, weißt du ja. Du weißt ja, wann ich heute hier sein wollte, Michael.
Vielleicht finde ich im Netz noch ein Zitat von den Butthole Surfers, was dazu passt. Aber ich guck gleich.
Gut. Also es war auf der Platte One Hot Minute von den Chili Peppers. Ganz gerne mal gucken. Ist ein Lyric von Flea. Auf jeden Fall, pro Tag kommen nur 60 Menschen zu diesen Tieren. Auf der Ruanda-Seite. Dieses Permit ist teuer. Damals hat dieses Permit, um das es die ganze Zeit geht, für einen Tag, Monate im Voraus, $750 gekostet.
Mhm.
Das ist, finde ich.
Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich. Und gleich mehr dazu, was daraus wurde, wie sich diese Preise entwickeln und dass es auch noch 2 andere Länder gibt, aus denen man das machen kann. Das liegt nämlich im Kreuz, also in der Grenzregion zwischen Ruanda, wo ich ja hingefahren bin, Uganda und der. Die heißt gerade Demokratische Republik Kongo, genau.
Okay.
Früher ist es Zaire, ja. Und es geht um einen Tag und es geht um eine Stunde an dem einen Tag, die du mit den Gorillas verbringst. Es geht um eine Stunde, $750 in 6 Monaten ungefähr.
So. Okay, dann gut, wie gesagt, also andere Leute kaufen sich teure Klamotten, Schmuck, Autos. Das ist ja immer, ich finde, das hört sich jetzt teuer an und ich glaube, im ersten Moment ist das so abschreckend, aber wenn man sagt, das will ich einmal in meinem Leben sehen und das ist es mir wert und dafür habe ich vielleicht 2 Sneakers weniger oder das sind dann schon 4 oder 5 Sneakers, aber habe irgendwas anderes, was ich mache weniger und spare darauf. Oft spart man ja für so Sachen dann auch, keine Ahnung, ein Jahr oder legt 1-2 Jahre dann halt einfach Geld zurück jeden Monat für so eine Reise, für so einen Trip oder noch viel länger. Dann ist es auch wieder okay.
Ich habe 15 Jahre mindestens darauf gewartet. Von der Millenniumstour bis dahin, das waren fast 15 Jahre. Und davor als Kind sozusagen war ich auch schon Gorilla-Fan. Und natürlich, es ist dann halt das Auto, das ich nie hatte. Ich habe halt so fast in meinem Leben fast nie ein Auto besessen, bin immer nur ÖPNV gefahren zum Beispiel. Prioritäten muss man jetzt auch nicht ausrechnen, aber es stimmt. Ja, es ist einfach ein Schluck aus der Pulle. Warum ist das so? Die Leute können verlangen, was sie wollen. Das ist fast weltexklusiv. Diese Tiere leben nur noch da, in diesem Dreiländereck. Es ist ein Wirtschaftsfaktor dadurch. Immerhin, und jetzt sind wir wieder beim Punkt, den du gerade nanntest, vieles von der Kohle, von dem Geld geht in den Tierschutz. Natürlich nicht alles, das muss man auch so sehen. Die wissen auch, was sie da machen, die wollen auch Geld damit verdienen. Aber der Tourismus und das Geld macht es möglich, dass diese Tiere geschützt werden. Und das ist tatsächlich sehr aufwendig dort, denn im Kongo toben Bürgerkrieg bzw. Rebellenkämpfe immer wieder. Es ist keine sichere Region und viele Leute dort haben natürlich auch einfach nicht viel. Und man muss diese Tiere schlicht und einfach beschützen. Vor Wilderern, vor Leuten, die es gibt tatsächlich im Kongo, gibt es auch immer wieder Unruhen. Der Teil des Parks im Kongo, in dem diese Tiere leben, heißt Virunga, so wie die Virunga-Berge, die dort sind. Und da gibt es immer wieder Meldungen, dass sowohl Ranger, also Leute, die auf die aufpassen, als auch Tiere auch sterben. nicht jetzt wöchentlich, aber immer mal wieder. Und das natürlich durch Rebellenhand. Teilweise vorsätzlich, um Leuten einfach weh zu tun, also halt so tourismusmäßig, um Unsicherheit zu schüren, dass die Branche wieder in den Bach runtergeht. Aber manchmal passiert es vielleicht auch einfach so. Es ist ein großer, großer Schutzbedarf da, der so halt zumindest durch die Kohle finanziert werden kann. Und durch diese ganzen Interessen, dass auch für wichtige Großleute, für Ruanda, das jetzt nicht, also es ist ja nicht so groß im Tourismus wie Tansania oder Kenia oder so, ist das ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und um mal kurz die Zahlen zu nennen, in den 80er Jahren gab es nur noch 200 Berggorillas. 200. Heute sind es mehr. Die Zahlen schwanken so. Ich habe jetzt nochmal geguckt, zwischen 650 und knapp über 1000. Das ist ein kleiner, aber es ist einer der wenigen Erfolge des Artenschutzes. Auf sehr niedrigem Niveau natürlich. Aber diese Tiere sind da. Und es wird alles reingesetzt aus allen Richtungen, dass sie einfach nicht verschwinden. Für mich aus einer emotionalen Sicht ganz wichtig. Für die Leute natürlich aus einer wirtschaftlichen Sicht und für die Tiere natürlich aus existenzieller Sicht.
Ja, es ist dann manchmal halt so ein Kompromiss. Ne? Ja, Tourismus in einem Naturschutzgebiet, aber dadurch kann das Naturschutzgebiet überhaupt entstehen, kann geschützt werden, weil du brauchst ja Manpower, um sagen wir, die Grenzen da zu schützen. Wahrscheinlich, wenn du die ganzen Jahre, wenn du diese Zahlen hast, hast du ja dann Ranger da vor Ort, Security, du brauchst die Wege, du brauchst dann wahrscheinlich auch Tierpsychologen, was auch immer. Also das, ne, ich kenne mich da zu wenig aus, aber das ist ja immer mehr, als man denkt. Ne?
Ja, und es ist da sogar so, dass teilweise frühere Wilderer jetzt da eingearbeitet werden in Programmen, dass die halt mit den Leuten da rausgehen. Dann gibt es die Leute, die bei den Gruppen sind oder die Gruppen suchen. Das werdet ihr gleich verstehen, wenn ich das noch ein bisschen weiter ausführe, also wenn ich zu meinem konkreten Erlebnis komme. Natürlich ist das ein ganz großer finanzieller Aufwand, aber auch eine ganz große Geldquelle. Und um kurz diese Preise nochmal abzuhaken, damals waren es $750. Und ich habe noch gedacht, so geil, vor ein paar Monaten vor ein paar Jahren war es noch 500. Jetzt kostet es in Ruanda 1.500 €. So, das ist eine Zahl, mit der ich jetzt auch aufgestanden bin, als ich nochmal nachgeguckt habe. Ich gedacht, das geht jetzt nicht wirklich. Ich möchte jetzt aber spätestens die Alternativen nennen. Denn ich bin ja über Ruanda dahin, weil Ruanda einfach die kürzesten Wege hat. Du fliegst in die Hauptstadt Kigali, du fährst 2 Stunden, bist an so einem Ort und kannst dann relativ, je nachdem wie viel Glück du hast, mit ein paar Stunden Wanderung zu diesen Tieren kommen. In Uganda dauert das länger. Das ist eine Woche, also nicht ganze Woche, ein paar Tage schon mehr. Uganda kostet aber auch nur um die 600-700 € gerade und hat bis vor kurzem noch 450 gekostet. Und du kannst in Uganda zum Beispiel, gibt es ganz viele Nationalparks, kannst du eine tolle Afrika-Reise bauen, eine Alternative auch zu Tansania und Kenia und kannst dich in Uganda mit einer ganz tollen Reise über 2 Wochen, die kannst du dir zusammenbasteln. Demokratische Republik Kongo kostet 450 €. Aktuell, das ändert sich auch immer mal wieder. Es gibt auch übrigens immer wieder interessant ein paar unterschiedliche Auskünfte. Aber der Kongo ist fast raus im Virunga Nationalpark, auch wenn ich da liebend gerne mal hin würde, aber es ist einfach nicht immer sicher. Man liest immer mal wieder, wenn man in den Foren ist, man kann sich da wirklich nerdig schön einwühlen, so dass es jetzt sicher ist und so, aber wir reden von Zeitfenstern und so. Also das ist alles nicht so, wer jetzt den glücklichen Familienurlaub will. Das ist,
könnte ich jetzt keinem wirklich empfehlen, weil es gibt einfach Regionen auf der Welt und da gehört der Kongo halt mit vorne dazu. Das muss so gut vorbereitet sein. Ne? Es ist einfach gefährlich auf verschiedensten Ebenen. Und wenn es die Alternativen gibt, wie Ruanda und Uganda, was relativ sogar sehr, sehr stabile Länder sind, also gerade Ruanda ist, die haben so ein, wird immer so der freundliche Diktator genannt. Also Ruanda ist nach diesem Bürgerkrieg Mitte der 90er ein sehr politisch sehr, sehr stabiles Land, wegen Paul Kagame, der da ein autokratischer Herrscher ist. Aber ich sag mal so, da wirtschaftlich und so gesellschaftlich so den Laden da relativ gut zusammenhält. So, und das für Touristen und Reisende zu einem sicheren Land einfach macht, zu einem verlässlichen Partner.
Ja, also ich, das sehe ich auch so. Das ist jetzt völlig subjektiv. Ich habe mir sind unglaublich viele freundliche Menschen begegnet in Ruanda. Ich sage jetzt aber, um jetzt mal irgendwie ein bisschen seriöser wieder zu werden, das war jetzt ein sehr subjektiver Eindruck mit den Menschen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, Uganda stand jetzt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wo ich die Gorillas sehen will. Damals habe ich Ruanda gesagt, weil Ruanda ein bisschen mehr convenient war für mich, weil ich in Tansania war und dann rüber nach Uganda nach Ruanda war einfacher für mich und die Wege sind da kürzer. So. Mhm. Und da waren mir dann die 250 Dollar, die es damals waren, dann auch egal. Da habe ich gedacht, okay, dann fährst du halt nochmal ein Jahr lang ohne Auto sozusagen. Jetzt mit den Preiserhöhungen würde ich eher sagen Uganda, weil man auch drumherum viel mehr erleben kann, wenn man gerade noch gar nicht auf der Ecke war.
Okay.
Aber zurück zurück zu mir. Du machst diese, du machst dieses
Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt.
Immer ich, ja. ich. Kennst du ja bei mir.
Ja.
Danke, dass du das mitmachst.
Ja.
Du machst diese Stunde fest, du kriegst diese Permit und freust dich kurz und was dann, verfällt zumindest in meiner Welt sofort wieder in tausende von Fragen und Variablen, die dich umwirren. Denn du hast einmal diese Sache so, was ist, wenn an dem Tag, wenn ich mir vorher ein Bein breche und die Kohle ist weg? Das sind ganz banale Sachen, so, weil du hast dich ja verpflichtet in 6 Monaten auf diesen einen Tag, auf diese eine Stunde. So. Was ist, wenn ich keine Reise drumherum finde? Flugsuche, bla bla bla. Jetzt ganz, wirklich ganz bizarre Sachen, die auch viel über die Situation oder die Besonderheit dieser Tiere aussagen. Was ist mit der Gesundheit? Ohne Scheiß, wenn du erkältet bist, wenn du eine Atemwegskrankheit hast an dem Tag, dann darfst du da nicht hin. Aus dem ganz banalen Grund, dass Gorillas, das Erbgut von Gorillas, um die 98% dasselbe ist wie bei uns. Die können sich anstecken und die haben keine Abwehrkräfte. Das heißt, wenn du da als rotzender Kollege hinkommst an dem Tag, ist die Nummer auch erstmal durch. Das heißt, bleib doch bitte gesund an dem Tag. Ja? Kann man zu Hypochonder werden. Kennst du bei mir auch gar nicht. Andere Geschichte.
Ich finde das ganz schön. Also ihr könnt bei der heutigen Folge, ist schon 2-3 Mal passiert, zwischen den Zeilen lässt Jochen Schliemann so richtig die Hosen runter. Hör ich die Folge 2-mal an und dann versteht ihr mich.
Weil mir das Thema so wichtig ist.
Ja, ist schön.
Dann die nächste Frage. Regnet's? Das klingt auch fürchterlich banal. Natürlich nicht nur wegen der Fotos, aber auch, es regnet sehr viel auf der Ecke, weil es Ruanda ist, weil es hoch liegt, weil es ist ein sehr grünes Land, in dem sehr viel regnet.
Und es regnet auch so, dass ein Regenschirm nicht so wirklich Sinn ergibt. Ne?
Das ist jetzt nicht so ein flotter Nieselschauer wie in London, wo man sagt, ich gehe ein Teechen trinken und danach gehe ich wieder flanieren.
Ja.
Das schüttet. Und zwar sehr stark und sehr oft und eigentlich fast jeden Tag. Und alles ist glitschig und du musst da einen Berg hoch, Alter. Die leben an Bergen, das sind Berggorillas. Was ist, wenn wir keine sehen? Ganz banale Frage. Das ist Natur, das ist kein Zoo. Die leben da. Was ist, wenn die an dem Tag keinen Bock haben und jetzt das erste Mal in ihrem Leben sich in der Erdloch verbuddeln oder was auch immer? Keine Ahnung. Es gibt keine Garantie. Die Garantie ist relativ hoch, aufgrund des Systems, das da aufgebaut wurde, was die Tiere auch sehr gut schützt, was sehr gut für die Tiere ist. Aber es ist einfach kein Zoo. Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Du weißt nicht, wo die sind. Das heißt, du erfährst morgens, wo die sind, wo deine Gruppe ist. Und wenn du Pech hast, gehst du 8 Stunden lang einen Berg hoch. Und was ist, wenn die über die Grenze in Kongo gehen? Was ist dann? Weißt du, all diese Fragen. Das heißt, du hast diese Kohle investiert und denkst die ganze Zeit nur so, warum eigentlich? Aber gut, ich habe mein Datum gehabt, den 23. September, habe die Reise drumherum geplant, wie gesagt, ein bisschen Tansania davor, war in der Serengeti, bin dann mit einem Flug von Tansania nach Kigali geflogen, in die Hauptstadt Ruandas, von dort mit einem Fahrer, den kriegst du dann, weil du das halt vorher organisieren musst. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Reisebüro-Typ, aber wir haben immer wieder gesagt, kleine, tolle, enthusiastische Reisebüros, ganz tolle Sache, die nehmen sich so wenig daraus. Ich war Gott froh, dass ich die da hatte. Bin von Kigali aus die 1,5 bis 2 Stunden abgeholt worden mit so einem Minibus oder so. Bin dann halt Richtung Ruhengeri gefahren. Ruhengeri heißt der Ort, am Fuße der Virunga-Berge. Und das ist am Rande des Volcanoes National Park. Und in diesem Volcanoes National Park, der in all 3 Ländern anders heißt, leben diese Berggorillas so. Und wenn du dann im Auto sitzt, das erste Mal in Ruanda und halt an diesem durch dieses relativ kleine Land fährst, das ist ja ein sehr kleines Land, und dann siehst du einfach in erster Linie grün. Du siehst grüne Berge mit Dörfern, vieles ist hochgelegen, das heißt, es ist nicht so heiß, es ist relativ mild, relativ viel Regen, wie gesagt, manchmal auch Nebel. Man nennt es manchmal Land der 1000 Hügel, ganz Nassforscher nennt es so ein bisschen die Schweiz Ostafrikas, finde ich in vielerlei Hinsicht schwierig, aber es gibt so ein kleines Bild so.
Ja.
Es ist einfach wirklich schön und du hast natürlich immer im Kopf, dass sich was Großes erwartet. Und du kommst dann abends im Hotel an und das Hotel ist dann auch so, da gibt es natürlich Afrika, gibt es ja unendlich feine Lodges, wo du dein gesamtes Erspartes versenken kannst. Da musst du dann auch nicht mehr über 750 Euro Gorilla-Permit nachdenken.
Das finde ich immer so das Abgefahrene in Afrika, in ganz vielen Orten von Afrika, wenn du auch irgendwie Magazine durchguckst oder auch im Netz oder bei Instagram und Facebook und denkst so, wow, ist das schön, wo ist das denn? Wenn du nur das Bild siehst und das ist dann irgendwo, keine Ahnung, dann in Uganda oder in Mosambik, in wirklich armen Ländern und dann hast du halt so Lodges, wo die Nacht halt 2000 Euro kosten.
Ja. Es ist unendlich nach oben. Also es ist wirklich, es ist grenzenlos nach oben, wie teuer es sein kann. Ich denke, man braucht es nicht. Ich kann es mir auch einfach nicht leisten. Und es war da so, dass du ja so Großes am nächsten Tag vorhattest, dass es dir eh völlig leid war. Ich hätte in der Besenkammer gepennt. Und ich bin dann aufgeregt eingepennt und musste vor allen Dingen, weshalb du auch kein gutes Hotel oder fantastisches Hotel brauchst, um 4 Uhr morgens musst du aufstehen. Die Sache geht verdammt früh los. Und dann sitzt du da. Dann ist der Tag da, der 23. September.
Aufregend. Konntest du überhaupt schlafen?
Ich war völlig fertig. Ich konnte pennen, ja. Aber ich kann relativ gut schlafen, auch wenn ich aufgeregt bin. Aber ich war schon morgens, ich saß da beim Frühstück, 4 Uhr morgens, boah, ich kann ja morgens nicht so gut was essen so und das war echt früh und die Hausmutti, ich habe sie so genannt, sie hat mich so ein bisschen wie ein Sohn behandelt, du weißt ja, wie traurig ich
gucken und hat kann. Dir schon mal gleich eine geballert, als du sie Mutti genannt hast.
Nein, ich habe sie als Mutti in dem Moment abgestimmt, weil sie, glaube ich, dachte, ich brauche Hilfe, weil ich wieder so schwach aussah. Ich sehe ja morgens sehr schlecht aus, das weißt du ja von der Tour.
Ja, aber abends fantastisch. Wenn du mal hergemacht wich im Glitzer-Outfit und die Hochhackige an, dann ja.
Hör doch einfach auf.
Ich sag ja, viel zwischen Zeilen heute über Jochen Schliemann. Ja. Ihr liebt ihn alle, wir lieben ihn alle, aber heute erfahren wir neben den Gorillas viel über ihn.
Ja. Jochen im Nebel. Frühstück, nichts geht. Schwarzer, ganz witzig war, ich habe mir dann so ein schwarzes Tee reingezogen, mache ich auch selten morgens. Witzig ist, die haben so, da geht das Marketing dann so los, beziehungsweise die ersten Gorilla habe ich gesehen auf einer Teepackung, so einer gelben, schwarzen Teepackung, da war ein Gorilla drauf, Gorilla Edition. So, also jetzt kein Knochentee oder so ein Scheiß, sondern einfach, da war nur ein Gorilla drauf, weil es süß war. Habe ich erstmal eine Packung gekauft auf dem Rückweg als Souvenir für zu Hause, hat die dann Gorilla-Tee gekriegt. Toll. Ich bin dann nach Hause.
Nein, es ist super.
Ich habe den Trip dann ausfallen lassen, bin nur mit dem Tee wieder zum Flughafen.
Das wäre so ein Jochen-Move. Ja. Guck mal.
Nee. Aber ich weiß noch, als die Frau da aus dem Hotel, die Bedienstete, als sie uns ein riesiges Lunchpaket packte. Also ich so, Alter, das ist ein bisschen groß. Mein Rucksack ist so groß, meine Kamera ist so groß. Sie meinte, nimm mit. Nimm alles mit. Gut, ich bin los mit kleinem Bus durchs Land gefahren. Du fährst dann über so ein paar Dörfer, also relativ normales Dorfleben. Straßen, Häuser, Mofas, Schulkinder, Fahrräder. Alltag in Ruanda sozusagen, morgendlicher Alltag. Im Hintergrund immer diese Virunga-Berge, den du nicht so langsam annäherst. Und das Ziel meiner Träume sozusagen. Und da leben die dann. Naja, die Berge kommen näher und dann bist du an dem Treffpunkt. Es ist immer noch sehr, sehr früh. Es ist sowieso noch nicht heiß. Es ist, an dem Tag ist es stark bewölkt, aber es regnet nicht. Das ist schon mal gut.
Glück gehabt.
Ja, es ist bisher gut. Es ändert sich relativ schnell, aber Glück, ja. Glück muss man auch anerkennen. Und man merkt manchmal, wenn die Sonne durchkommt, wie stark sie ist. Dann doch. Wenn du einmal die Sonne dich trifft am Äquator oder nahe dem Äquator, denkst du so, okay, das kann es sein. Ne? Also das ist richtig dumm. Ne? Da macht sie halt richtig Wumms. Man ist aber auf über 2000 Meter. So. Was passiert dann? Dann gibt es die Gruppenverteilung. Das heißt, du kommst da an, da sind dann so alle Leute, die für den 10 Tag die Permit haben, so um die 60 Leute. So.
Okay. Alle 60 aufgeregt, haben alle 750 Tacken auf den Tisch gelegt.
Ja. Ja.
Trip of a Lifetime. Genau. Und
da gibt es alle menschlichen Eigenschaften. Die Entspannten, die Typen, die so viel Kohle haben, dass sie eine Woche da sind. Da gibt es die Typen, die sagen, ich will als Erster, weil ich hab's verdient, für mich waren 750 Euro mehr als für andere, weißt du? So das übliche Ding.
Hey, Gruppenreisen. Wir müssen ich habe es ja noch nie gemacht, also so richtig so mit so Leuten mal so 4 Wochen so ein Land zu bereisen, weil ich das, glaube ich, nicht könnte. Ich würde gerne mal eine Folge über Gruppenreisen machen.
Kann man eigentlich machen, ja. Können wir super machen.
Wir bräuchten halt Leute, die das wirklich durchziehen. Und wir bräuchten verschiedene Leute. Also Leute, die sagen, ja, das ist super. Und Leute, die sagen, ja, ich mach's halt. Aber es ist auch schon anstrengend, so menschlich.
Ja, es ist genauso.
Weil es gibt ja immer den Typ, weil genauso. Ich darf als Erstes, weil.
Die hatte ich ja auch da. Ich hatte die Kollegin, die Schweizerin da, die immer mir den ganzen Aufstieg erzählt hat, dass das alles nicht geil ist, dass sie das alles schon mal geiler hatte und wie schlecht ist das organisiert. Du denkst so, Alter, das ist der schönste Tag meines Lebens. Bitte fall den Abhang runter. Entschuldigung. Ja. Schnitt. Entschuldigung. Weißt du, ja, aber so.
Ihr bin nicht geschnitten. Nicht für sowas.
Aber Stichwort Gruppenreise ist vielleicht auch eine Alternative für die Leute da draußen, die das langsam in Erwägung ziehen. Es gibt Overland Trucks in Afrika.
Ja.
Gib das mal ein. Man kann gerade durch Ostafrika, zum Beispiel von einem Freund von mir das gemacht, der ist von Kenia über Uganda, kurz durch Ruanda und dann nach Tansania gefahren, also einmal praktisch da in der Gegend rum, auch im Viktoriasee und so rum. Und hat auch die Gorillas gesehen. Und das ist eine sehr relativ günstige Art, durch Afrika zu kommen, weil Afrika teuer ist, die Nationalparks und so. Und du reist da in der Gruppe, in sozusagen umgebauten Truck, so ein rustikaler Bus, campst und machst selber Essen mit den Leuten, Gruppenerfahrung. Das ist gut, dass du es sagst, weil das ist noch eine Alternative, wie man es machen kann. Das ist, wenn man Zeit hat und so, vielleicht ist das auch ein Weg. Ich komme zurück zur Gruppeneinteilung.
Ja.
Es gibt, in Gorillas leben in Gruppen von ungefähr 8 bis 16 Tieren, so. Und manche dürfen halt eine Stunde pro Tag halt irgendwie 8 bis 10 Menschen ertragen. So. Aber was natürlich klar ist, das ist Natur, die Gorillas bewegen sich. Das heißt, du weißt nicht, ob die um die Ecke sitzen, das sind verschiedene Gruppen, ob deine Gruppe um die Ecke sitzt oder ob du halt 8 Stunden lang über den Berg kraxeln müsst. Ne? Im Regen im besten Fall.
Also das heißt so in der Vorstellung, die Guides und die Locals da vor Ort, da gibt es wahrscheinlich ein paar Spotter, die das ein bisschen beobachten und sagen, okay, die sind heute, ich sag mal, in Tal A, waren die gestern Abend unterwegs, dann sind die wahrscheinlich heute Morgen dann früh auch noch da. Aber wie gesagt, wenn der Obergorilla sagt, heute laufe ich mal ins Tal B, kann es sein, dass die Gruppe erstmal ins Tal A läuft und dann aber erstmal schön weiter muss.
Ja, und man weiß, also selbst wenn sie sich vorhergesehen bewegen, weiß man natürlich nicht genau. Das heißt, irgendwann hörst du das Funkgerät so von dem Oberranger.
Ja.
Und dann wird ihm halt durchgesagt über diese Späher, wenn man sie jetzt mal kurz so nennen will, wo die Gruppen sind, die einzelnen Gruppen, die besucht werden können. In dem Fall waren es halt 8, also 8x8, 64 Leute wurden auf 8 Gruppen verteilt. Und dann wird das natürlich so ein bisschen schlau eingeteilt. Will sagen, wenn die wissen, das weiß keiner von uns Touristen, wenn die wissen, wo welche sind, dann schicken sie natürlich die Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, sei es jetzt Rentner oder Leute, die anders eingeschränkt sind, irgendwie zu den Gruppen, die wirklich eine halbe Stunde weg sind. Das kann ja auch passieren. Aber halt auch die Leute, die aussehen wie Spitzensportler, irgendwie zu den Dingern, die halt irgendwie 10 Stunden weg auf der Spitze halt sitzen.
Ja.
Ich sehe ja, wie gesagt, morgens wirklich schlecht aus. Das heißt, ich hatte relativ Glück. Also ich fand's Glück, weil vielleicht habe ich den Weg auch nicht gespürt, weil ich so auf Adrenalin war, aber es waren so 2 bis 3 Stunden eine Richtung. Mhm. So. Das ist dir aber egal, weil du durch den Dschungel wanderst und es ist auch spannend und so.
Die Schweizerin hat sich mit ihrem Gemopper betäubt.
Ja, hör auf, ey. Ja. Das hat es eher verlängert, die Reise. Aber gut, das Funkgerät rauscht, es wird durchgesagt und dann wird dir deine Gruppe zugeteilt. Und jetzt wird es auch richtig geil. Ja. Gorillas haben Namen.
Ah, okay.
Also die geben sie die natürlich nicht selbst, sondern die Menschen geben dir die. Und es gibt die Gruppe, die ich bekommen habe, war die Umubano Group. Die kannst du sogar im Netz nachgucken. Umubano Group. Um den Silberrücken, den Dominanten, also der dominante Silberrücken in der Gruppe, heißt Charles. Den gibt's auch immer noch. So.
Der heißt einfach Charles.
Der heißt einfach so. Ohne Vorname, ohne Nachname, einfach Charles. Und Silberrücken sind natürlich die Gorillas, ne? Also Silberrücken, weil ich sage Silberrücken Charles, das ist das Ding, was du halt, wenn du in deinem Handy Gorilla eingibst, was da als Bild erscheint.
Ja.
Was du, woran King Kong angelehnt ist. Der Gorilla, das ist Charles sozusagen. Wurde mir gesagt. Und noch geiler, der Ranger, der dir dann zugeteilt wird, der mit dir da hochgeht, der Guide, hält ein Schild hoch und sagt, guck mal, das ist Charles. Und dann ist das wie in der Schule, so eine gebastelte Pappe, wo so ein Bild ist von Charles, so ein Farbbild.
Ja.
Und dann die ganzen anderen, so 2, 3 Frauen, also weibliche Gorillas, dann sehr viele Kinder sind in der Gruppe witzigerweise gewesen, noch ein paar andere männliche, die so aufwachsen, aber Charles ist halt der King. Und da ist so mit Pfeilen so die Beziehungsverhältnisse so angezeigt auf der Tafel.
Wie geil.
Also mit wem Charles so ein bisschen schon was hatte und wer, ob das ein Bruder ist oder die Kleinen von ihm, die kommen und wer halt ihm auch irgendwann mal gefährlich werden könnte. Denn Charles selbst zum Beispiel hat seine Gruppe gegründet, weil er einer anderen Gruppe, der Amahoro-Gruppe, irgendwann nicht mehr klarkam, weil er sich mit dem Silberrücken da angelegt hat.
Ah, okay.
Ja? Und der hieß Ubumi. So, die hatten Stress und das ging, der Fight, also das Duell ging über Wochen, Monate, bis Charles es geschafft hat, sich 2 Frauen abzuzwacken sozusagen, also 2 Frauen auf seine Seite zu bringen sozusagen.
Das ist ja wie bei Verbotene Liebe. Ja,
super krass, super gerade, warum ich das gucke. So, und,
aber, ich sagte ja, zwischen den Zeilen erfährt man heute viel über Jochen Schliemann und er guckt den Scheiß wirklich.
Nein, Verbotene Liebe gucke ich nicht.
Der Lindenstraße ist viel besser.
Nein, Rote Rosen. Alter. Auf jeden Fall, er hatte dann diese Frauen auf seiner Seite sozusagen und hat eine eigene Gruppe gegründet, die Umubano-Gruppe. So, hat 13 Mitglieder, heranwachsende Männchen, 3 Weibchen, 6 Kinder dabei.
Ganz kurz, ich habe das jetzt eben gegoogelt währenddessen. Du kommst wirklich sofort drauf. Da, ja. King Charles.
Ja, das ist Charles.
Das ist Charles.
Das ist fucking Charles. Ja.
Ach, wie geil.
Crazy, oder?
Großartig. Ja.
Also, und das Krasse ist, und du denkst so, was passiert hier? Und dann wird es ganz persönlich. Das ist ja auch, wenn man denkst du so, und dann merkst du wieder so, wie klein alles ist. Ich bin gerade einer von den 60 Leuten auf diesem Planeten, die heute das erleben dürfen. Und weil ich es will, weil ich meine Priorität so, also nur on. Also du bist nur im On, du bist drauf, du bist glücklich, das Wetter ist gut, du bist gesund, es sieht gut aus. Du weißt aber nicht, ob du sie triffst. Und dann geht's halt los. Und dann ich natürlich, da musst du dir echte Wanderschuhe übrigens kaufen, machst nicht in Flipflops, so wie du, machst nicht in Badehose. Du brauchst, selbst ich habe mir eine Trekkinghose und Wanderschuhe geholt. Es ist besser, das ist sonst zu hart. Du hast einen Wanderstock.
Ich finde alles gut, solange es nicht beige ist.
Die Hose war beige. Ich habe keine andere gekriegt, Alter. Ja, ist scheiße. Ja. Das Foto lagere ich doch nicht hoch.
Doch.
Na gut, okay. auf jeden Fall, du musst kein Spitzensportler sein, aber halbwegs fit, weil es ist so anstrengend, in der Höhe so weit zu laufen und wenn die Sonne mal durchbricht, wie gesagt. Und man geht dann los. Und es bleibt irgendwie, es ist so eingebrannt in meinem Gedächtnis. Du gehst los und du gehst erst durch Dörfer. Da wohnen Menschen am Fuße des Berges. Relativ normal für die. Ich natürlich, das muss auch anders aussehen. Da muss es einen großen Eingang geben oder irgendwas, so Jurassic Park-mäßig, nix da. Du gehst einfach durch Dorfstraßen, da wohnen Menschen, da spielen Kinder auf der Straße, Menschen mit Fahrrädern, irgendwo raucht ein Feuer, weil einer was zu essen macht. Da ist auch kein Zaun oder so. Also es geht einfach über in die Landschaft. Du gehst dann über Felder, Landwirtschaft, im Hintergrund immer die Bergspitzen der Virunga-Berge, inklusive der Vulkane. Du kletterst über eine Mauer, in meinem Fall, also wir verfolgen jetzt schon meine Gruppe. Wir gehen jetzt, also der Ranger geht jetzt straight dahin, wo die Gruppe ist, wo meine Gruppe ist. Und du kletterst über eine Mauer, gehst noch kurz über einen Trampelpfad, aber gehst dann wirklich querfeldein durch einen Busch. einen Berg hoch. Und der wirklich Machete, der Kollege, also Frederik hieß der, unser Guide, der hatte halt eine dicke, die Bilderbuch Machete dabei und schlägt uns einfach den Weg frei, weil wir einfach querfeldein irgendwo hin müssen, wo natürlich kein Weg es hingibt, weil es freie Natur ist. So. Und ich sage jetzt so 2 bis 3 Stunden oder so. Es ist anstrengend, es ist rutschig, man nimmt auch mal halt dann selbst die Schweizerin, also Fremden an die Hand, hilft ihnen über einen Baumstamm, also die Gruppe formt sich so, man lernt was über Leute, sie gehen dann auf die Nerven oder man freut sich kurz, man macht einen Witz, man denkst du, wo habe ich jetzt gerade reingefasst? Auch so irgendwie, weil es auch eine ganz andere Natur natürlich ist. Wechselhaftes Wetter es geht einem vor allem nochmal durch den Kopf, so was das so eigentlich ist. Also ich habe nochmal nachgeguckt. 1902 wurden die ersten Berggorillas entdeckt. Sensation damals. 1967 ging das los mit dieser Zoologin Diane Fossey, über den es diesen Film gibt.
Gorillas im Nebel.
Ja. Weltberühmt, hat auch die Gorillas sehr geholfen fast, weil das Thema in die Welt gebracht hat.
Sigourney Weaver war die Schauspielerin, die gespielt hat. Ne?
Die hat auch Alien gemacht.
Die hat Alien gemacht zum Beispiel, ja. Großartige Schauspielerin.
Ja. Und die hat fast 20, also diese Diane Fossey hat 20 Jahre fast im Urwald verbracht, hat sich in diese Gorillas sozusagen verliebt, in aller seriösen Form, wie ich das jetzt meine, und hat das Buch, also wurde durch das Buch Gorillas im Nebel halt bekannt. Und die hat sich 20 Jahre lang fast eingesetzt für den Schutz dieser Tiere. Die hat dort gewohnt, die hat dort geforscht. Die wurde 85 umgebracht in der Nähe ihrer Hütte, in ihrer Hütte sogar. Und das Grab ist auch da, im Volcanoes National Park. Also das ist, du gescheitest diese Geschichte, die du auch durch den Film kennst. Das heißt, da fügen sich Bilder so zusammen. Weißt du, denkst, das habe ich doch irgendwie schon mal gesehen. Das ist die Szenerie. Hier liegt die irgendwo. Hier hat die gearbeitet, auch noch auf der Ruanda-Seite. Und das schießt dir alles so durch den Kopf auf diesem Weg. Und irgendwann kommst du auf eine der nächsten 18 Lichtungen und irgendwann sagt er, pssst. Und dann bin ich voll drauf. Dann, ich weiß, er sagte so, ihr müsst jetzt leise sein. Denkt an das Briefing von heute Morgen. Die sind hier in der Nähe, sagt er. 7 Meter Abstand war die Ansage damals, muss man einhalten. Ich komme später noch dazu, was passiert, wenn ich die einhalte, aber das Tier nicht. Kann ich ja nichts machen. Denn
Alter!
Du darfst dem Tier.
Oh, das ist ein schöner Cliffhanger. Ey.
Du darfst dem Tier nicht in die Augen, solltest du möglichst nicht. Du solltest dich nicht größer machen als es, gerade nicht aufstehen, wenn es in der Nähe ist. Alle Lebensmittel werden abgegeben an so einem Kollegen, der dabei ist, der dann zurückbleibt. Alles. Jeder Keks, scheißegal, einpacken. Ich habe dann irgendwann nicht mehr gefragt, ich habe es einfach gemacht. So.
Und kommen die in eine Spezialbox, Metallbox oder nimmt man einfach
nichts? Der Kollege bleibt zurück. Also einfach okay. So. Also der eine bleibt dann zurück von dir. Jetzt wo du sagst, da muss noch jemand dabei gewesen. Auf jeden Fall haben wir es da gelassen.
Ja.
Und sie sind halt ganz nah. Und dann kriechen wir halt durch so ein paar Büsche durch und warten und lauschen und dann raschelt's. Denkst du, ist das denn, und dann sagt er halt da. Und dann geht's halt ab. Also da geht's eigentlich nicht ab, aber für mich, also du stehst vor diesem Busch, es ist überall grün und du hörst das rascheln und irgendwann guckt ein Gorilla da raus. Schwarzer Kopf. Also ein Riesenkopf. Dunkel, struppig, groß, schwarze Augen, guckt sie um.
Guckt auch auf die Leute oder ignoriert er die
nimmt
Leute?
Nimmt uns so wahr. Also der weiß das, aber der guckt jetzt nicht angeschreckt dir ins Gesicht oder so, okay. Sondern der denkt so, also du bist Teil einer Szenerie, die er offensichtlich jetzt nicht sonderlich beunruhigend findet.
Und das ist keine Gefahr. Also für ihn ist das erstmal keine, sind wir dann oder er weiß, das ist so eine Gruppe von komischen Menschen, aber die sind keine Gefahr.
Genau, also zum einen gibt es ja diese Gruppen, die daran gewöhnt sind, dass ab und an mal Leute vorbeischauen. Wie gesagt, höchstens eine Stunde pro Tag und auch nicht alle Tage. Also es ist immer noch sehr, 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 sehr wenig, aber er weiß im Groben, dass das jetzt nicht irgendwie der totale Wahnsinn ist, der da auf ihn reinbricht. Ja. Nimmt uns zur Kenntnis vielleicht, guckt sie ein bisschen um, kommt raus und geht wieder rein. Und verschwindet. So. Denkst du, okay, alles klar, das war ein Gorilla. Völlig fertig mit der Welt, ne?
Ja.
Kommt der nächste raus. Das sind ja mehrere, das ist eine Gruppe. Witzig ist, beim Erstkontakt mit vielen Tieren knurrt der Ranger. Ich weiß nicht, inwiefern er uns da veralbert hat, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist, glaube ich, wirklich so. Der macht so ungefähr so, ja?
Ja.
Und er hat uns das erklärt als Zeichen, dass sie, manchmal knurren die sogar so ein bisschen zurück, dass die wissen so, ich bin da, ich bin im Frieden, nichts passiert, wir sind uns einig.
Just communication.
Genau, so sieht's aus. Wir sind jetzt da, alles gut. So.
Ja.
Und um die Zeit morgens, es ist ja immer noch relativ früh morgens, chillen die halt, sitzen relativ viel rum und essen, bewegen sich nur so ein bisschen. Deshalb ist das so die Zeit, in der man die besucht. Kauen Bambus oder Blätter, ist ja noch morgens. Und es tauchen immer mal wieder Tiere auf, die du so siehst. Die laufen da so durch und dann siehst du mal, kannst sie ein bisschen länger angucken, machst ein paar Bilder. Es ist fantastisch.
Also,
die Stunde läuft, aber es ist
also Wahnsinn. Ihr seid da, das Bild, ihr seid da im Urwald, ihr habt so einen Platz gefunden, ihr steht da irgendwo im Busch, ihr steht im Grünen und habt so einen Platz, wo die so abhängen gefunden. Also die sitzen jetzt ja nicht um ein Feuer rum, aber nee, soweit sind sie ja dann doch keine Menschenaffen. Also keine Menschen, aber haben die dann so ein Plätzchen, wo die alle abhängen und du kannst es beobachten oder?
Nee, du hast also im besten Fall, mit den gemalten Dingen, glaube ich, ist es so eine Lichtung, wo die alle dann so sitzen. Aber ja, es ist letztlich ja Busch, das heißt, du hast auch viel gestrüppt, viel Sicht ist dir versperrt. Das heißt, sie halten sich in dem Bereich auf, der ist nicht groß, aber mal rennt mal einer an dir vorbei oder geht mal an dir vorbei, mal siehst du einen, mal nicht, mal ist hinter einem Busch einer und so. Und du bist halt da. Das ist so krass, wenn du immer wieder merkst, so, das ist kein Zaun, Alter. Das ist kein, du fährst da nicht um, der ist jetzt da und ich besuche den kurz. Das ist die Realität. Da lebt er. Der lebt genau so. So. Und duldet mich halt, ne?
War denn, du hast vorhin von Briefing gesprochen, ne? Also ich hatte ja so Begegnung mit Tieren, die nicht im Zoo sind, kein Zaun und die da halt einfach wohnen, hatte ich ja mal mit meinem ersten Elefanten. Ja. So in freier Wildbahn. Der fand das ja gar nicht so geil, dass ich da war. Also da hatte ich auch so ein bisschen, da hatte ich auch Schiss, muss ich sagen, und bin dann auch zurück, weil es war ja seine Gegend, seine Hut und ich meine. Wie war das da mit den Gorillas? Also wie wenn denen mal was nicht passt oder so? Also merken das die Guides da schon vorher wahrscheinlich?
Ich glaube, der Guide hat das ganz genau im Blick gehabt. Ja. Der war hochkompetent und hat die große Qualität gehabt, uns auch eine Entspannung zu geben. Ich glaube, das kriegt er schon mit. Und ich glaube, dass vor allen Dingen, das weiß ich sogar, es ist von Anfang an klar, dass die auch entspannt sind, weil hier völlig klar ist, wer am Drücker ist. Das ist deren Zuhause. Die wissen genau, die kennen sich da aus wie in ihrer Westentasche. Die werden bis zu 2 Meter groß. Nein, bis zu 1,75, werden bis zu 200 Kilo schwer.
Okay.
Ja, also der schnippt dich von der Schulter. So. Nicht das Kleine oder so, aber wenn du das Kleine angehst, kannst du eh vergessen, wie bei allen Familien, ne? Also wenn jetzt irgendwie, aber die Kräfteverhältnisse waren mir irgendwie unausgesprochen relativ klar. Und es war natürlich jemand da, der das im Griff hatte. Und dadurch hast du kleine Gruppen. Die sind klar gebrieft. Alle Leute, die da sind, denen ist es auch nicht egal, weil du hast in Ruanda nicht dieses Ding, dass jetzt, sag ich mal, ich übertreibe jetzt eine Horde saufender Engländer vorbeikommt, die sagt, geil, morgen Ruanda, morgen Gorillas, gucken wir uns mal an, 2:30, ist mir auch egal, ich mache ein Bild, ein Selfie mit dem, sondern du hast nur Leute da, denen das unendlich wichtig ist. Das heißt, der Respekt vor der Situation ist sowieso da und es ist halt alles darauf ausgelegt, dass du halt diese Nähe hast, aber halt den Tieren auch keinen Schaden zufügst. Ne? Das ist dieser bestmögliche Kompromiss, hatte ich das Gefühl. So. Wie gesagt, bis zu 1,75, um die 200 Kilo schwer, übrigens Veganer. Einfach mal so, um es kurz mal zu sagen. Ne?
Ja.
Riesig, muskulös, tierisch, männlich, geile Typen, Veganer. So, ich wollte es einfach nur mal sagen.
Egal. Es ist fein getroppt.
Es ist
fein getroppt.
Ja. Und friedlich, wie gesagt. Und irgendwann drängelt dann doch was von hinten. Also ich war so in zweiter Reihe in dem Moment. Also ich waren ja nicht viele Leute, aber ist in Situationen passieren. Und dann drängelt was von hinten. Ich dachte halt, das ist wieder diese Tante.
Die Schweizerin.
Ja, und ich war so, bitte nicht.
Vielleicht fand die dich auch einfach toll, wie so viele.
Nee, ja, ich sah auch nicht gut aus in meiner beigen Hose da.
Ja, das ist ja nicht, der Key-Benefit bei dir, weißt du?
Ja, aber den muss man ja suchen. Den findet man aber nicht in einer Stunde raus. Ja.
Ach, egal. Mitleid ist doch immer schnell da.
Ich suche ja immer noch. Wir denken an die Hotelmutter sozusagen. Ja. Nein, ich dachte schon, jetzt geht wieder los. Gehe nicht schon für mein Geld, dann kann ich doch besser sehen und sonst was. Und dann drückt halt noch was mit fälliger Hand.
Nein.
Und geht an mir vorbei, was Kleines. Und das ist ein Gorilla-Baby, Alter.
Dich hat ein Gorilla-Baby angefasst?
Beiseite geschoben. Mich und meine Begleitung. Ja, also ich weiß nicht. Also meine Begleitung weiß doch ganz, als sagte man, dass sie ganz genau weiß, wie sie es anfühlt. Und ich habe es auch ein bisschen abgekriegt. Dann ging das Ding so an uns vorbei, fast wie eine Kugel. So klein, schwarz und fällig. Und ging so an uns vorbei, so ein bisschen in die Szenerie rein und dreht sich so um und dachte wahrscheinlich, was ist das denn für ein Haufen Leute? Oder was ist das? Ja, Gorilla-Baby von hinten. So nah bist du denen. Die kommen von hinten, von vorne, von oben. Also natürlich nicht permanent. Ne? Ja. Das war jetzt meine Situation sozusagen.
Wow, wie schön.
Ja, also es war wirklich rührend. So, ne? Und dann raschelt es nochmal und dann kreischt tatsächlich diese Meckertante auf, diese Schweizerin.
Ja.
Was ist denn jetzt los? Und dann gucke ich nach rechts und wirklich, ich habe den Windhauch fast noch im Gesicht, rast dieser Silberrücken aus dem Busch an mir vorbei und setzt sich auf die Lichtung. Also wirklich so nah. Ne? Also du kniest ja, das Ding ist größer, ist riesenmuskulös und kommt halt da rausgerast und setzt sich da hin. Ne? Also wirklich so kurzer Schockmoment.
Ja.
Denkst du, ach, das ist er dann wohl, das ist wohl Charles. Charles ist da.
Hallo. Okay, ne? The Boss.
Ja. Und dann sitzt er halt da, guckt sich das Ganze mal so ein bisschen an, Man denkt so kurz an King Kong, was für ein Schwachsinn das ist.
I'm the king of the jungle, baby. Genau.
Ja. Man denkt so ein bisschen so, was für ein Blödsinn ist, dass der angeblich aggressiv werden soll. In Sachen King Kong, man denkt wieder an Gorillas im Nebel. Man denkt, was sich da alles gerade wieder zusammenfügt. Für mich der König der Könige. Würdevoll, prachtvoll, friedlich, der Situation Herr. Alles gut. Hm. Ne? Stiller Herrscher sozusagen. So war der King of seines Rudels sozusagen. King of seines Rudels, fantastisch. Verschwindet wieder. Und so geht das halt weiter. Und du, Frederik führt uns da durch. Du siehst, kriegst immer wieder Einblicke, die du vorher nicht wusstest. Die Füße von denen. Ich stelle ein Bild auf Instagram. Ein Bild von den Füßen und von den Händen. Ganz Nahaufnahmen. Ich hatte eine Spiegelreflexkamera mit. Die sehen aus wie unsere. Die Hände und die haben Fingernägel. Es ist so krass. Es ist so krass. Und dann diese Nähe, ne? Und verbringst dann so ein bisschen Zeit mit dir. Die Wimpern, die haben Wimpern, das glaubst du nicht. Stell dich auch auf Instagram. Das sieht aus wie ein menschliches Auge, wenn du es so ein bisschen abstrahierst natürlich davon, dass es ein schwarzes Gorilla-Gesicht ist. Aber es ist wirklich so nah am Menschen.
Was hast du gesagt? 98% Gencode ähnlich. Ja. Ne?
Wahnsinn.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Und auch viele schlechte Eigenschaften müssen in den 2% drin gewesen sein, die sie nicht haben. So.
Also, French Nails.
Ja, zum Beispiel. Ich hatte es angeboten, aber irgendwie hat keiner...
Ich mache dir die Fußnägel.
Ja, ja. Ich habe mir da so meinen Tisch aufgestellt, mein kleines Frederik auch so... Nein.
Ich muss mir die 750 Euro irgendwie wieder reinholen.
Man muss gucken, wo man bleibt.
Ja.
Ne? Nein. Es
ich mündete, Bilder im Kopf, aber die falschen. Ja, ist cool.
Es mündete irgendwann in der Situation auf einer Lichtung oder... Das sind kleinere Lichtungen, ne? Also es war wie gesagt auch viel zugewachsen. Manchmal hast du nicht alles gesehen, manchmal bist du ein paar Meter gegangen. Ein paar Weibchen saßen da und wir haben die halt beobachtet. Wir waren so 7 Meter weg oder halt 10 Meter oder so. Und da kam halt wieder Charles aus dem Busch und der Silberrücken. Und ich weiß echt noch wie heute. Der kam links, also ich sitze da links in meiner Szenerie, guckt Charles aus dem Busch, schaut sich um, kommt raus, geht ein paar Richtungen nach Meter nach rechts, also so auf meine Gerade, dass ich sozusagen so gerade ansehen könnte, kommt noch ein paar Meter in meine Richtung und setzt sich hin. Und sitzt da. Und ich knie. Und ich hatte in dem Moment schon, kurz bevor er auftrottet, dachte ich schon, meine Beine schon so, steh mal auf, Alter, du hast Schmerzen. Ne? Hinter mir eine Distel. Ich so, okay, was mache ich jetzt? Also, weil ich kann jetzt nicht aufstehen. Dann kriegt Charles schlechte Laune. Zumindest, was der Ranger sagt, so, der Guide sagt. Charles setzt sich hin. Das waren keine 7 Meter. Lass es 4 Meter gewesen sein. Setzt sich hin und ist einfach da. Und ich sitze ihm praktisch gegenüber. Und durch Zufall halt in dem Moment in der ersten Reihe sozusagen. Also ich sitze diesem Ding gegenüber.
Also so ungefähr, so wie wir jetzt sitzen.
Ja.
Abgefahren.
4, 5 Meter oder sowas, ja. Und sitzt halt dieser 200 Kilo schwere, 1,75 große Berggorilla, der schon irgendwelche Kämpfe gegen andere Gorillas gewonnen hat, vor so einem weißen Schlacks in Schutzkleidung und Wanderschuhen und Muster, den denkt wahrscheinlich, also was ist das denn
für eine beige Speckel? Hose?
Ja, warum beige? Ne? So. So, warum nicht blau? Und das war halt krass, weil er sitzt minutenlang vor mir und ich habe keine Angst. Ich sitze einfach da und bin ganz ruhig, habe keinen Schiss.
Und das ist das wahrscheinlich, was Frederik euch dann auch gesagt hat, wenn die euch näher kommen, einfach ruhig bleiben.
Ja, genau. Nicht größer machen, ruhig bleiben, nicht groß hektisch, bleib einfach so, der tut dir nichts, alles gut. Der weiß auch, also ich sag mal so, wenn ich mit dem Arm drücken mache, ist das Spiel schnell entschieden. Und da mündet er halt so viel in diesem Moment. Wie gesagt, als Kind hatte ich ein Fotobuch von Afrika und da waren alle Tiere drin. Löwen, Giraffen, Zebras, Elefanten, Nashörner, was auch immer. Lieblingsbild war immer das vom Gorilla. Es war fast ein Fabelwesen für mich damals, weil ich dachte, die sehe ich ja sowieso nie. Bin jetzt da, jetzt sitze ich dem gegenüber mit der ganzen Vorgeschichte, die wir jetzt schon kennen. Und denkst du, der sieht fast melancholisch aus, wenn er so zur Seite guckt und an so einem Grashalm spielt oder so. Ganz ruhig und irgendwann schaut er mich auch wirklich an. Ich denke mir das jetzt nicht aus, Alter. Du weißt, ich bin jetzt wirklich kein.
So viel Fantasie hast du ja gar nicht.
Genau. Schaut mir in die Augen und ich natürlich nicht, weil ich darf ja nicht. Frederik hat ja gesagt, du darfst ihm nicht in die Augen. Ich gucke dir dann so beschämt so nach unten, blinzelt er ab und zu mal so hoch und guckt. Der guckt ja immer noch. Es war aber auch alles in Ordnung. Machte dann noch so 1, 2 Fotos, aber echt nicht viele, weil ich irgendwie nicht wollte. Ich wollte, das ist ganz interessant, weil du halt ganz viel im Vorfeld über Fotos nachdenkst. Wann mache ich das Foto? Wie mache ich das Foto? Habe ich genug Batterie? Habe ich genug auf Platz auf der Speicherkarte? Und es ist dir in dem Moment tatsächlich nicht so wichtig.
Es ja, aber das ist doch super, weil das ist ja im besten Sinne soll es ja so sein, dass der Moment so überwältigend ist, dass du halt auch gar nicht mehr an, oh Gott, ich muss jetzt ein Foto machen, denkst.
Wie egal das ist und wie sehr es noch da ist. Ich brauche es jetzt nicht. Ne? Und all die Strapazen, die Kohle, die wirklich für mich ja wirklich Jahrzehnte fast mündeten halt in diesem Moment. Und du merkst halt auch so, wie schwach du auch bist, was du anhast, um da hinzukommen, was du tun musstest, wer dir helfen musste. Dann denkst du darüber nach so, was man sich nicht alles anmaßt, sich nicht um die Natur zu halt zu kümmern. Ne? Also wenn du an die Goma oder der Demokratische Republik Kongo mit den Bürgerkriegen ist Kilometer weg, da geht es teilweise um 100 Meter, dass das entfernt ist. Da schlagen sich Leute die Köpfe ein. Was in Ruanda war, was wir machen, was wir mit der Umwelt machen, wie wir Afrika ausgenommen haben, jahrelang in den Kolonial. Also all dieser Wahnsinn, wir führen Kriege, wir fressen Fleisch, wir verpesten die Umwelt und da sitzt einfach ein Wesen, das zum würdevollsten, größten und stärksten gehört, in seiner Ecke der Welt und guckt dich an und weiß halt so, Alter, hier bin ich zu Hause und alles ist friedlich, tut dir nichts, so geht's doch auch. Mhm. Und dann war das Ganze, war dann so in der Gedankenwelt, ich und Charles, er wird sicherlich auch noch dran denken, nein, tut er nicht, ließ mich dann so nach hinten fallen und setzte mich in diese Distel rein, die hinter mir saß, so eine riesige Distel. Alter, mein Arsch tat weh. Es hat so gestochen, aber es war mir halt auch egal. Es war nicht besten. Es war so, weißt du, so denkst du, oh, und Charles dachte wahrscheinlich so, Alter, naja, Charles dachte nix, okay, ich psychologisiere gerade.
Ja. Nee, aber, Charles war immer noch an der beigen Hose. Warum trägt er das? Und jetzt setzt er sich in die Distel, der Idiot.
Guckte seine Fingernägel an und dachte so, Alter, warum die Hose, Alter? Nee, aber es waren mit die besten Minuten meines Reiselebens, in dem Fall sogar auch meines Lebens. Und irgendwann waren die Minuten vorbei und es war auch gut so. Charles stand auf und ging weg und ich blieb noch ein bisschen sitzen und dann kam halt Frederik von hinten und klopfte mir so auf die Schulter und meine so, Alter, wir müssen los, die Stunde ist halt ein paar Minuten um, weil der wollte ja dann auch nicht zwischengehen, auch für alleine nicht, die ja auch da waren. Der nahm mich dann in die Arme und dann sind wir weggegangen aus der Szenerie, da haben wir unsere Rucksäcke wieder gekriegt, dann sind wir auf eine Lichtung und dann saßen wir da, ich und meine Freundin, und haben halt gedacht, das kann alles nicht wahr sein und man könnte jetzt eigentlich eine Stunde Pause machen, aber witzig war das, nach ein paar Minuten kam ein ganz irdisches Gefühl, nämlich Hunger, als das Adrenalin absah. Und ich dachte wieder an die Hotelmodi und habe gefressen wie ein Scheunendrescher. Ich habe alles Essen sofort eingeatmet. Und dann kam eigentlich nur noch der Abstieg. Wir sind runter und dieser Abstieg, dann hat es geregnet. Es war trotzdem ein Fest, es war Euphorie. Wir haben uns alle unterhalten. Wir hatten natürlich den besten Tag. Wir waren alle gelöst. Es hat sich gelohnt. Kein Mensch hat über Geld geredet. Kein Mensch. Also nochmal, wir sind alle privilegiert. Aber ja, ganz kurz, weil man vorher viel über Geld nachgedacht hat. Das ist nicht ein Geld zum Aufzuwiegen. Das, mit allem Respekt davor, wenn man das Geld nicht hat oder so. Ihr versteht das hoffentlich richtig oder du verstehst das hoffentlich richtig. Wir haben noch ein Chamäleon gesehen, so ein ganz grünes, wichtiges, so eine kleine Echse, die sich so farblich so verändert hat. So einfach noch das kleine Ding noch abgehakt. Irgendwann kam das Dorf dann wieder, die Straße hat begonnen, die Leute waren da. Wir sind in den Jeep und zurückgefahren und waren dann in diesem Moment, den du wahrscheinlich auch kennst, wenn du eine Tracking-Tour gemacht hast oder so am Ende von sowas, wenn du einfach du bist durch, auch wenn es nur ein Tag war.
Kaputt, aber glücklich.
Ja, früher Nachmittag, so kommst nach Hause, duscht kurz, pennst sofort ein auf dem Bett, sofort, obwohl du so viel vorhast und so viel durch den Kopf gehst, du wachst auf, du bist komplett drauf auf Adrenalin, isst abends mehr, als du jemals in deinem Leben gegessen hast. Und das war das, was ich meinte, wenn ich drei Reisetage hätte, ich würde den sogar nochmal machen, weil das für mich mit den Hintergründen, die gehörten da so ein bisschen zu, dieses, was das Tier für mich bedeutet, also Berggorillas an sich, mit dem langen Weg dahin, aber auch generell, was das ist, wie nah du den sein kannst, wie toll nah du den kommen kannst, wie viel da eigentlich auch in dem Sinne dann auch gut läuft, das ist einfach eins der schönsten, würdevollsten, größten und faszinierendsten Tiere der Welt und bin dankbar jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das Privileg hatte, so viel Glück in meinem Leben zu haben, sogar schon vor der Geburt, dass ich die Chance hatte, mir sowas mal anzugucken.
Ja, und danke, dass du das Glück teilst. Also ich glaube halt, dass das ganz wichtig ist, dass die privilegierten Leute, die das irgendwie machen konnten, jetzt aus finanziellen, zeitlichen, wie auch immer Gründen, also die das machen und das dann auch so intensiv weitergeben, anstatt nur hier Bilder zeigen, guck mal geil, der Affe zwinkert mir zu, sondern das auch so transportiert, dass man nicht nur Lust hat oder Interesse hat, das vielleicht selbst zu erleben, das ist natürlich da, also würde ich sofort nehmen, wenn ich das realisieren könnte oder kann. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, was du vorhin gesagt hast, der Moment, wo du da sitzt und beobachtest und merkst, wie groß und wie faszinierend Natur ist. Also, dass er in seiner Hut da sitzt und als veganer Muskelprotz
mich duldet.
dich duldet und also Muskelprotz ist ja auch das falsche Wort da, dieser Muskelberg, der nicht protzt, sondern dich da duldet und ja auch freundlich duldet. Ja. Also er tut ja nichts, er verjagt dich nicht, er knurrt dich nicht mal an. Er lässt sogar sein Kleines in deine Nähe, er lässt dich sogar in seiner Distel sitzen.
Ja, danke.
Bitte. Und ich glaube, die Momente, die man nochmal transportiert, die sind ja genau das Wichtige, was wir ja so auch so als eine unserer Leitsätze hat. Man schützt natürlich das am besten, was man kennt. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat oder hat das dann auch weiter transportiert, hilft das bestimmt über vieles nachzudenken, was wir hier mit der Welt machen. Und da sind solche Tierbegegnungen, diese andere Welt, die mit uns zusammenlebt, glaube ich, total wichtig.
Ja, das Wunder Natur, wie kann sowas entstehen? Mhm. Das fragt er sich natürlich in dem Moment auch bei Menschen oder so, aber da wird das einem dann nochmal klar, wie absurd das ist, dass sowas überhaupt entsteht. Also das gibt es ja nur einmal, jetzt zumindest in dem Universum, das wir kennen, wie fragil die sind. Mhm. Dass die sich anstecken können mit einer Erkältung und womöglich die ganze Familie dann irgendwie beeinträchtigt ist. Wie fragil die sind, es gibt unter 1000 wahrscheinlich, also manche haben gesagt, es ist leicht über 1000, aber unter 1000 Tiere davon. Das war noch mal viel weniger, da wirklich Kilometer weiter tobt halt irgendwie, also da gibt's Schusswechsel. Also das ist alles so fragil, so klein zusammengeschrieben. Es gibt auch viele Flachlandgorillas, sogar noch mehr im zentralen Afrika, aber jetzt die Berggorillas an sich. Da fließt so viel rein und dann halt aber auch, wie schön Leben sein kann und wie respektvoll das sein kann. Und das ist das auf der einen Seite, dass du das mitnimmst, schützenswert, wichtig, wie toll das ist. Und zum anderen vielleicht auch noch, irgendwie habe ich auch überlegt, so jetzt wird ja nicht wahrscheinlich jeder Mensch das nachreisen können. Was man auch mitnehmen kann, ist so, guck mal, es gibt ganz viele Variablen auf dem Trip. Ne? Also es gab wirklich verdammt viele. So. Und von wegen, was, wenn es nicht klappt, was ist, wenn ich mir ein Bein brauche? Ohne Scheiß, es klingt bescheuert. Das sind ja Gelder, die sind mir nicht egal, die ich da ausgebe. Die haben eine Relevanz, sozusagen eine relevante Höhe. Aber auch abseits vom Geld, so was ist, wenn ich krank werde den Tag vorher, wenn das Wetter scheiße. Da hängt so viel dran. Und man riskiert was und da hat man das Glück. Und na klar, oh, an dem ist dann irgendwie das, oder an uns beiden ist dann irgendwie so ein Gorilla-Baby vorbeigelaufen. Oder Charles das vor ihm, ja. Aber das heißt doch nicht, dass es genau das sein muss, sondern du musst dein Glück herausfordern. Und das kann, wenn du sagst, mein Traumtrip ist der US-Roadtrip. Oder ich will unbedingt surfen lernen. Oder ich will
mit zu Fuß zum Beispiel über die Alpen bis zum Gardasee runter oder so.
Genau, irgendwas.
Ja.
Tu es, wenn es geht. Weil es wird nicht so viele Möglichkeiten mehr geben. Ich würde es jetzt noch machen. Ich weiß nicht, in 10, 15 Jahren, wenn ich alt und scheiße bin, weiß ich nicht. Also einfach ich werde dann so sein. Jeder will alt werden, keiner alt sein. So. Ich würde es machen, wenn es die Möglichkeit gibt. Es gibt dann doch nicht so viele. Und es wird nicht genau das passieren. Und es muss auch gar nicht das Ziel sein, das Tier. Wenn ihr Reiseleute seid, ich sage mal, wenn die Chance 50-50 ist und die Finanzen und die Sicherheit und der Verstand es hergeben und auch das Herz, dann würde ich es eher machen, als es zu lassen.
Und selbst wenn man nicht alles glatt läuft oder viele unserer Geschichten und Folgen und was auch immer, die erzählen ja auch von Scheitern, ne? Oder dass nicht alles glatt läuft. Und darin liegt auch wieder eine Chance. Man darf sich aber, glaube ich, vorher nicht so viel, deshalb ist dein Reiseansatz ja manchmal auch ganz gut. Manchmal gehst du zu naiv ran, hast du ja auch schon oft gesagt, du hast ja da keine Gedanken drüber gemacht. Aber dieses sich vorher, was könnte alles passieren? Ich habe Leute gehört, ich würde niemals nach Australien fahren, weil da gibt es so viele giftige Tiere. Ich kann den Move erstmal verstehen, wenn man das, ne? Aber dann würde ich mich vorher, wenn man das wirklich machen würde, nur weil es da angeblich, also es gibt da viele giftige Tiere, nur wie groß die Chance, dass man eins davon überhaupt begegnet. Also ich war ja schon down under, da unten, wie der Geograf sagt, auf der anderen Seite der Erde. Ich habe von diesen ganzen giftigen Tieren zum Beispiel gar nicht viel mitbekommen. Ne? Ja. Ich habe mal da mal ein Spinnchen gesehen oder damals. Ich hatte keine gefährliche Situation. Also manchmal macht es einfach Sinn, sich gar nicht so viel alle Gedanken zu machen, was könnte passieren, sondern wenn man einen Traum hat, dann vielleicht, wie du sagst, dann, und es geht irgendwie, ist realisierbar, lieber machen. Also je öfter man Ja sagt, desto mehr hat man Spaß.
Ja, und ich sage auch immer so, wir können uns jetzt auch alle einschließen in den Keller. Da habe ich in der Folge mit Erik von Weltwach gesagt, man könnte sich jetzt einschließen im Keller, da kennst du jede Ecke, das Heizungsrohr, den Schrank, den Stuhl, du kannst das alles angucken, dir wird nie irgendwas passieren. Niemals, du bist ganz, ganz sicher. Geil. Das ist geil, oder? Nee, irgendwie nicht. Wenn ihr Reisetypen seid, 50-50 machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Naja.
Ich verstehe dich ja ein bisschen, sonst würden wir hier nicht sitzen.
Ja, danke fürs Zuhören.
Ja. Jochen, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das war eine total besondere Reisen-Reisen-Folge. Und es ist ja auch immer spannend, mal so Folgen zu machen, die ganz anders sind und die einen Lebenstraum von dir skizziert haben und eine Reise gleichzeitig. Und vielen Dank für die Eindrücke.
Ja, gerne. Auch eine Reiseikone, finde ich. Eine der Reisen, über die man wirklich mal nachdenken kann. Trips of a Lifetime. Und danke fürs Zuhören. Ich packe, was ich an Bildern habe, und ein, zwei Videos. Nur, da war alles nicht möglich, adrenalinmäßig. Packen wir natürlich auf unsere Social-Media-Kollegen und unseren Blog. Da könnt ihr auch nochmal einen Text dazu lesen und Bilder angucken und so. Und wir erzählen auch ein paar Geschichten da auch noch in Schriftform. Zieht euch das alles gerne rein. Wenn euch das gefallen hat, bewertet uns gern. Uns hilft in dieser kleinen Welt am ehesten, wenn man bei Apple zum Beispiel ein paar Sterne vergibt und schreibt, dass man es gut findet oder so. Das würde uns auch gefallen. Aber macht, was ihr wollt. Hauptsache euch geht's gut. Und ja, wenn ihr irgendwie einen Herzenstraum habt, versucht, ihn zu erfüllen.
Ja, Träume werden auch wahr. Du hast eben schon gesagt, bei uns auf dem Blog. Reisen, der Podcast. Schaut da mal gerne vorbei. Da sind immer noch mal extra Infos drin. Noch mehr Bilder. Und auf YouTube gibt's uns auch. Also ihr könnt es auch über YouTube hören, wenn ihr es wollt. Uns da abonnieren und da auch kommentieren und weiterempfehlen an eure 10.000 beste Freunde und Freundinnen. Nehmen wir natürlich auch gern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, ihr Lieben. Danke, Jochen. Und wo immer ihr seid, habt eine gute Zeit.
Macht's gut. Tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Und jetzt noch schnell was ganz Fantastisches. Vodafone hat ein tolles Angebot für uns alle im Regal. Da haben wir schon mal für getrommelt und machen es gerne wieder, wegen zwei Sachen, die im Netz unschlagbar sind. Speed und Preis.
Und da ist Giga Cable Max da, wo vorne ist. Punkt. Giga Cable Max ist das Festnetzangebot von Vodafone. Zwei Dinge, die uns überzeugen. Du surfst zu Hause immer mit maximal möglicher Geschwindigkeit. Das heißt, bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Volle Kabel-Glasfaser-Power und das für 39,99 € im Monat, ohne Preissprünge.
Das ist gerade jetzt, wo viele ja auch von zu Hause arbeiten, so, so wichtig. Ich mache ja auch viel Homeoffice und da brauche ich einfach eine sichere, stabile und schnelle Internetverbindung. Und wenn dann gleichzeitig noch jemand online zockt, einen Film streamt oder vielleicht ja auch im Distanzunterricht mit 30 Leuten gerade ein Zoom-Meeting hat, dann muss das einfach laufen, sonst ist der Frust groß.
Und da ist Giga Cable Max von Vodafone perfekt. Bis zu viermal schneller als das schnellste DSL und große Datenmengen können in kürzester Zeit up- und downgeloadet werden und die versprechen sogar, dass das funktioniert.
Fühlt sich gut an, dieses Serviceversprechen von Vodafone.
Du zahlst dauerhaft günstige 39,99 € pro Monat, ohne Preissprünge. Und auch sonst kümmern die sich wirklich um alles.
Wohlgemerkt, das Angebot für die dauerhaften 39,99 € pro Monat gibt es nur für begrenzte Zeit. Und dass sich Vodafone um alles kümmert, ist super. Das brauchen Leute wie ich ja auch, die sich schon aufs Geradeauslaufen konzentrieren müssen. Da bin ich sehr dankbar, dass Vodafone einem den Internetanschluss einfach umstellt und alles, was du brauchst, bekommst du easy kostenlos zugeschickt. Das hilft ungemein.
Giga Cable Max. Alle Infos dazu gibt's im Netz, jetzt direkt bei vodafone.de/gigacable. Oder ihr geht in einem Vodafone-Shop vorbei, die wissen natürlich alles zu Giga Cable Max.
Wir jetzt auch. Danke, Chefin.
Gerne.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.